begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen mit dem Wochenspruch der neuen Woche aus Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Die Stummen haben ihre Augen auf ihn gerichtet, Blinde nach seiner Hand getastet, die Aussätzigen haben nach ihm geschrien und die Gelähmten brachte man zu ihm. Er war ihr Heiland. Er heilte ihre Gebrechen, machte Blinde sehend, löste Stummen die Zunge. Aussätzige konnten wieder lachen und Lahme wieder tanzen. So soll es sein, wenn Gott kommt. So wird es sein, wenn der Heiland da ist. Das Zerbrochene wird er zusammenfügen, Getrenntes wieder verbinden, Fernes überbrücken. Nichts mehr wird uns von Gott trennen, das Heil wird unter uns wohnen. In seinem Wort beginnt es heute hier in unserer Mitte. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen Gottes, der uns liebt, im Namen Jesu, in dem Gottes Liebe Mensch wurde, im Namen des Heiligen Geistes, der uns in Gottes Liebe ruft. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist noch Folgendes bekannt zu geben, eine herzliche Einladung zum gemeinsamen Reformationsgottesdienst mit Einführung der neuen Gemeindepädagogin Nadine Bongard und anschließendem Umtrunk. Der Gottesdienst findet am Freitag um 19 Uhr hier in der Liebenscheider Kirche statt. Am kommenden Sonntag findet um 10 Uhr ein gemeinsamer Familiengottesdienst in der Rabenscheider Kirche statt. Auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Die Kollekte heute ist für die Arbeit der Notfallseelsorge bestimmt, die Kollekte am Reformationstag für die eigene Gemeinde. Eine ganz herzliche Einladung zur Feier des Abendmahls in diesem Gottesdienst und dann zum Kirchencafé im Anschluss. Lassen Sie uns jetzt miteinander singen vom Lied 324, Ich singe dir mit Herz und Mund, die Verse 1 bis 3 und 13.
Thank you.
Lassen Sie uns im Wechsel miteinander Verse des 111. Psalms beten, der im Gesangbuch unter der Nummer 744 steht. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu lesen. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Er sendet eine Erlösung seinem Volk, er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll, heilig und hehr ist sein Name. Kommt, lasst uns anbeten. Sei der Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Am Anfang, jetzt und immer da. Vor dir, Gott, können wir uns nicht verstecken, aber wir müssen es auch nicht. Vor dir dürfen wir von unserem Versagen ehrlich reden, dürfen unseren Kleinmut eingestehen, dürfen über das reden, was wir nicht verstehen. Denn da ist deine Zusage, dass du uns annimmst um Jesu Christi willen. So bitten wir dich um Befreiung von allem, was unser Miteinander belastet. Bitten dich, dass du neue Menschen aus uns machst, die deine Liebe leben. Das erhoffen wir von deiner Gnade. Und deshalb rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wo wir uns Gott anvertrauen, dürfen wir, wie der Beter des 31. Psalms erfahren, Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Er lässt sein Antlitz leuchten über uns und hilft uns durch seine Güte. Lob singet diesem Herrn, erhebet seinen Namen. Einer, den der Höhe sei, nun und nimmermehr uns führen kann kein Schade. Mein Wohlgefallen Gott an uns hat, uns fieb und unterlass, allfied hat nun ein Ende. Wir beten. Wie groß und unfassbar ist deine Liebe, Gott. Du machst es hell, wo es dunkel ist. Du schaffst Nähe, wo man sich fremd ist. Du schenkst Frieden, wo man sich gegenübersteht. Du gibst, wo man nimmt. Lass uns aus deiner Liebe heraus leben. und anderen durch diese Liebe zum Leben helfen. Herr unser Gott, wir warten auf Worte von dir, wünschen uns Wegweisung. Hilf uns, offen zu sein für deine Botschaft. Lass uns den Weg der Wahrheit und des Lebens gehen, wie Jesus Christus ihn gegangen ist. Die Gegenwart deines Wortes wandelt uns zu einer erwartungsvollen Gemeinde. In Jesus Christus sehen wir unser Leben gespiegelt mit all seinen hellen und dunklen Brechungen. Dein Heiliger Geist befreit uns aus dem Gefängnis der Festlegungen, aus der Schlinge der Vorurteile. Du erneuerst uns, wie du Jesus Christus, unseren Herrn, zu neuem Leben geführt hast. Habe Dank, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Amen. Ich lese uns als Schriftlesung aus 2. Mose 34, die Verse 4 bis 10. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm, und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unsere Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Sünde und Missetat, und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lassen Sie uns miteinander Gott loben und preisen durch das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen Sie uns vom Lied 351 »Ist Gott für mich so trete« die Verse 1 bis 3 und 13 singen, also wie eben beim Lied 1 bis 3 und 13. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns als Predigttext aus Markus 2, die Verse 1 bis 12, nicht der direkt für heute vorgeschlagene Predigttext, aber ein Text aus der Predigtreihe, die für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott alleine? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Liebe Gemeinde, Schauplatz dieser Geschichte, die Markus uns überliefert, ist ein kleines Dorf. Sein Name ist Kapernaum, auf Deutsch Dorf des Trostes. Ein schöner Name für einen Ort, an dem Menschen zusammenleben. In einem Dorf des Trostes würde ich gerne wohnen. Denn wo getröstet wird, da wird weniger geweint. Wo getröstet wird, da entfalten sich heilende Kräfte, da blüht das Leben auf, da fühlen sich Menschen in positiver Art und Weise gesehen, da haben Menschen ein Zuhause, fühlen sich geborgen. Kapernaum, das Dorf des Trostes. Eigentlich müssten alle Dörfer Trostdörfer sein und unsere Städte Troststädte. Heilsame und heilende Orte, wo Menschen gesehen und getragen werden, innerlich und äußerlich wieder auf die Beine kommen, wie jener Gelähmte damals in Kapernaum. Aber wie wird aus einem Ort ein Ort des Trostes? Vielleicht braucht es Menschen dazu, wie die vier in unserem Text, die diesen Gelähmten zu Jesus tragen. Mich faszinieren sie, weil sie ihn offensichtlich gesehen haben, weil sie eine fremde Last zu ihrer eigenen machen, weil sie mit Fantasie und Zivilcourage ungewöhnliche Wege gehen, weil sie Glauben wagen, wo alles aussichtslos erscheint. Lassen Sie uns die vier auf ihrem Weg nach Kapernaum ins Dorf des Trostes begleiten. Und vielleicht stecken sie uns hier an mit ihrem Wagemut oder, soll ich sagen, Tragemut. Es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Mit dem Tragen fängt alles an. Tragen ist ja etwas anderes als nur ertragen. Was ertragen wir nicht alles gleichgültig, unbewegt an eigenem und auch an fremdem Leid? Was nehmen wir nicht alles hin in stoischer Gelassenheit oder in stiller Verzweiflung? Aber die hier tragen. Sie tragen die Last eines anderen, sie tragen den anderen. Offensichtlich, weil sein Leid sie weil sein Leid ihr Herz berührt. Sie belasten sich mit seinem Anblick, sehen ihn liegen und sehen nicht weg. Sie wollen, dass er wieder aufrecht gehen kann und bücken sich selbst dafür, um die Matte aufzuheben, auf der er liegt. Mit dem Tragen fängt alles an. Vielleicht beginnt dieses Tragen heute, wo Jesus nicht mehr in Kapernaum zu finden ist, mit dem Gebet für einen anderen. Und dabei muss es nicht bleiben. Aber bereits die Fürbitte ist eine Bahre, auf der wir einen anderen Gott vor die Füße legen können, damit Gott heilsam an ihm handelt. Es ist wirklich kein Kinderspiel, was die vier sich da vorgenommen haben. So eine Matte mit einem Menschen darauf wiegt einiges. Außerdem, wer lässt sich schon von ein paar religiösen Phantasten so einfach zu einem Wunderheiler tragen, wenn ihn das Leben starr und unbeweglich gemacht und jede Hoffnung auf Besserung erstickt hat? Wie viel freundschaftliche Nähe war wohl nötig, wie viel Vertrauen musste aufgebaut werden, ehe der Gelähmte diesem abenteuerlichen Weg zustimmte? Dazu kommt, viele Matten, auf denen Menschen wie gelähmt liegen, lassen sich nicht so leicht aufheben. Schon deshalb, weil man sie nicht sofort sieht. Mancher liegt ermattet durch seine Sorgen, Ängste und Zweifel, kommt im Glauben nicht mehr auf die Beine, ist erstarrt durch innere Verletzungen oder wie gelähmt durch Verbitterung und Schuld. Und manchmal kommt mir der Gedanke, gleicht nicht unsere Kirche auch immer wieder diesem Gelähmten auf seiner Matte, paralysiert durch Sorgen um ihre Zukunft, ermattet durch Reformstress und Optimierungszwänge und gleichzeitig unbeweglich geworden in ihrer Sesshaftigkeit. Der Weg dieser vier Waghalsigen wird sehr schnell zum Hindernislauf. Das Haus in Kapernaum ist total überfüllt, der Zugang ist versperrt, keiner beachtet sie und den Gelähmten. Die Blicke, sie sind nach innen gerichtet. Man ist so eng zusammengerückt, dass niemand von außen eine Chance hat, durchzukommen. Geschlossene Gesellschaft, frommes Ghetto. Seltsam sind in unserem Text die Jesus-Fans, die Jesus-Treuen, die dem Vorstoß der vier Wagemutigen im Weg stehen. Sie haben Jesus wie in ihrer Mitte eingemauert, ihn umzingelt, hängen an seinen Lippen, sind ihm ganz nah und verdecken ihn doch zugleich, verhindern anderen den Zugang zu ihm. So können auch wir als Kirche oder als einzelne Christenmenschen den Blick auf Jesus verstellen, zum Beispiel durch Enge im Denken, in der kein Suchender oder Fragender durchatmen kann, durch eine fromme Sprache, die niemand von außen versteht, durch eine Begegnungskultur, die nicht einladend ist, durch Ausgrenzung, die bestimmte Menschen von vornherein ausschließt, weil sie nicht ins Bild passen. Dadurch, dass unser Blick nur noch nach innen gerichtet ist und nicht auch auf die, die draußen vor der Tür stehen. Wir reden sehr schnell von Kirchendistanzierten, aber ich denke, manchmal muss auch gefragt werden, wer hat sich hier eigentlich von wem distanziert? Und es ist spannend, sich als Gemeinde zu fragen, wo stehen wir eventuell Menschen im Weg, die wieder näher heranwollen an den Glauben der Christen. In einer Göttinger Gemeinde hat ein Pfarrer Folgendes erlebt, als er sich an einem ganz normalen Wochentag in der geöffneten Kirche aufhielt. Da steht plötzlich ein Mann mit seinem Hund an der Kirchentür. Darf der Hund hier mit hinein, fragt er den Pfarrer. Und er antwortet mit einem Augenzwinkern, wenn er beten kann. Darauf der Mann, das kann ich auch nicht. Immer mehr Menschen haben zwar den Kontakt zum Glauben verloren, haben aber noch eine, wenn auch oftmals nur vage und unbestimmte Sehnsucht, wieder irgendwie in die Nähe derer zu kommen, die noch glauben können. Sie suchen heilige Orte auf, mit welcher stillen Erwartung auch immer. Vielleicht ein Argument für geöffnete Kirchen. Wäre ich damals einer der Träger gewesen, hätte ich wahrscheinlich spätestens, als ich das überfüllte Haus gesehen habe, aufgegeben. Nicht aber die vier. Sie treibt nur eine Leidenschaft. Ihr Freund muss zu Jesus. Hindernisse schrecken sie nicht. Sie entwickeln missionarische Fantasie, wagen einen tollkühnen Vorstoß, steigen der Jesusgemeinde aufs Dach, stören sie. Und das alles im Namen Jesu. Und ich stelle mir das Bild vor, wie die vier sich Seile beschaffen, die Bahre mit dem Gelähmten nach oben hieven, das flache Lehmdach aufgraben, Lehmbrösel fallen den andächtig Lauschenden auf den Kopf. Und dann bricht den Vieren der Schweiß aus, als sie vorsichtig die Matte mit dem Gelähmten zu Jesus herunterlassen. Das sollte heute in einem Gottesdienst passieren. Irgendjemand durchbricht mit Werkzeugen das bei uns ja ohnehin zu renovierende Kirchendach. Kirchenvorstand und Kirchenbauamt würden im Karree springen. Und sofort würde die Frage auftauchen, wer bezahlt den Schaden? Aber all das interessiert die vier nicht. Sie sind davon überzeugt, dass diese Störung, dass ihr Freund Vorrang hat. Jetzt ist der Gelähmte dran. Und sie trauen Jesus unendlich viel zu. Diese Leidenschaft, mit der die vier sich für ihren Freund einsetzen, irritiert und fasziniert mich zugleich. Mich beschämt ihr unbeirrbares Jesusvertrauen. Mich fasziniert dieser total unkonventionelle Weg, den diese vier gehen, um den Kranken in die Nähe Gottes zu lieben, um ihn mit Jesus in Kontakt zu bringen. Menschen, die auch nicht davor zurückschrecken, wenn nötig, zum Störenfried ihrer Kirche zu werden. Vielleicht müsste bei allen zu beantworteten Fragen, was den neuen Nachbarschaftsraum und den Umgang damit betrifft, auch noch überlegt werden, in welche Richtung die Energien unserer Gemeinden fließen sollen, nach innen oder nach außen oder von innen nach außen. In einer Zeit, in der Christsein nicht mehr automatisch zum Leben dazugehört, sozusagen nicht mehr vererbt, sondern wirklich gewählt wird, für viele nicht mehr Muttersprache, sondern Fremdsprache ist, braucht es erhebliche missionarische und auch diakonische Fantasie, damit Menschen ihren Weg zum Glauben finden und dann durch die Begegnung mit Jesus innerlich und äußerlich auf die Beine kommen. Und manchmal müssen dabei auch die Dächer unserer liebgewonnenen Gewohnheiten aufgebrochen werden, damit Menschen den Himmel wieder offen sehen, so wie der Gelähmte auf seiner Trage vor Jesu Füßen. Und dann fällt ein Satz in unserer Geschichte, der mir besonders nahe geht und nachgeht. Da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt nicht, als Jesus den Glauben des Gelähmten sah. Der Gelähmte sagt in der ganzen Geschichte nicht ein Wort. Er bittet um nichts. Er bekennt sich zu nichts. Er bekehrt sich nicht. Er zeigt eigentlich gar keine geistliche Sehnsucht. Als Jesus ihren Glauben sah. Gemeint ist der Glaube der vier, ihre Ausdauer, ihr Vertrauen, ihre Leidenschaft, ihre Fantasie. Und auf diesen Glauben antwortet Jesus, indem er den Gelähmten innerlich und äußerlich gesund macht, ihm seine Schuld vergibt, ihn wieder auf die Beine stellt. Das für mich Ungeheuerliche, es gibt nicht nur Fürbitte für andere, es gibt auch einen Fürglauben. Wir glauben als Kirche, als Gemeinde auch stellvertretend für die, die es noch nicht können oder wollen, halten ihnen sozusagen den Platz frei. Für sie mitglaubend schaffen wir ihnen Platz für eigene Glaubenserfahrungen und erleben beim Fürglauben, dass Gott Menschen den Himmel öffnen kann. Wem ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, sagt Jesus an anderer Stelle. Und so lese ich unseren Predigttext als eine große Einladung Gottes. Traut mir etwas zu. Fangt an, für euch und andere mehr von mir zu erwarten. Ich werde auf euer Vertrauen reagieren. Und ich sehne mich nach Gemeinden, in denen es viele Christen gibt, die den vier Trägern in unserem Predigttext gleichen. Habe Sehnsucht nach einer Kirche, in der man sich nicht nur erträgt, sondern sich gegenseitig trägt. Und dabei können die Rollen schnell wechseln. Wer heute andere tragen kann, muss vielleicht morgen getragen werden. Ich sehne mich nach Gemeinden, in denen missionarisch-diakonische Leidenschaft nicht den Gemeindefrieden stört, wo Verrücktes gewagt wird, damit Menschen in Gottes Kraftfeld kommen. Ich sehne mich nach Gemeinden, die nicht nur an den Heiland glauben, sondern selbst für andere zu einem Stück Heiland werden, zu einem Ort des Trostes, wie damals in Kapernaum. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns miteinander aus dem kleinen, dem neuen Gesangbuch, die Nummer 78 singen, gut, dass wir einander haben, die Strophen 1 bis 3. 78, 1 bis 3.
Thank you.
Wir wollen an dieser Stelle unseres Gottesdienstes miteinander Abendmahl feiern. Christus ist beim Abendmahl der Gastgeber und wir sind seine Gäste. Er lädt uns an seinen Tisch ein, wie er damals seine Jünger einlud, ähnlich wie er damals mit Sündern und Zöllnern zu Tisch saß und ihnen so Gottes Liebe zeigte und schenkte. Beim Abendmahl lässt er uns hören, sehen und greifen. Du kannst dich ganz fest darauf verlassen, ich bin dir so nahe wie der Traubensaft und das Brot. Nimm beides, es ist nicht für irgendjemanden, es ist für dich. So, wie ich nicht nur für irgendjemanden da bin, sondern für dich. Wir dürfen Traubensaft und Brot nehmen und dürfen wissen, wir sind eingeladen, ganz persönlich von Jesus Christus. Wir beten. Herr unser Gott, du hast uns zusammengerufen. Wir sind hier, um deine Liebe zu feiern, um dich zu loben. Wir wollen dich preisen und dir sagen, groß bist du, wunderbar. Du bist bei uns. Darüber freuen wir uns. Wenn du bei uns bist, dann tut das uns gut. Deshalb bitten wir dich, nimm uns so an, wie wir sind, mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unserer Schuld. Nimm alles weg, was zwischen uns steht, Ärger, Streit, Gedankenlosigkeit und Bosheit. Wir danken dir, dass du uns vergibst. Mach uns bereit, auch anderen zu vergeben. Du Gott, denkst an uns Menschen, willst uns nahe sein. Deshalb hast du Jesus, deinen Sohn, zu uns gesandt. Er hat die Kinder gesegnet, hat Kranke geheilt, Sündern ihre Schuld vergeben. Er hat sein Leben für die Menschen, für uns hingegeben. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld und segne uns. Denn du bist groß und wunderbar ist alles, was du tust. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun auf die Einsetzungsworte hören und wollen darauf antworten mit dem Lied Christe, du Lamm Gottes. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament, der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis.
Thank you.
Kommt zum Tisch des Herrn, denn es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist. Wohl dem, der ihm vertraut. 221 singen wir 1 bis 3. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen. Lassen Sie uns beten. Herr, so Gott, ich möchte dir Dank sagen, dass du uns in Brot und Traubensaft so nahe kommst, dass du uns dessen vergewissert, dass deine Liebe zu uns unendlich ist, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Lass uns immer wieder neu entdecken, wie nahe du uns sein willst. Lass uns deine Liebe immer wieder neu erfahren. Lass uns erkennen, du begleitest uns durch unser Leben hindurch, durch Schmerz und Freude. Habe Dank, dass wir darauf vertrauen und von daher leben dürfen. Du kennst uns durch und durch, vor dir müssen wir uns nicht verstellen, dürfen wir uns angenommen wissen. Immer wieder bewahrst und erneuerst du deinen Bund mit uns Menschen, obwohl wir uns oft nicht an dein Wort halten, der Liebe keinen oder zu wenig Raum in unserem Leben geben. Hilf uns, dass wir dein Wort als ein Liebesangebot und als Hilfe für unser Leben immer neu erkennen und annehmen, dass es uns gelingt, dir immer mehr Räume in unserem Leben zuzugestehen. Hilf, dass wir offen sind für andere, ihnen, was Glauben angeht, nicht im Weg stehen. Wir bitten dich für alle, bei denen das Leben zu versiegen oder zu scheitern droht. Wir bitten dich für alle, die in ihren Ehen, Beziehungen und Familien um ein gutes und friedliches Miteinander ringen. Sei mit allen, deren Leben durch Krankheit umgekrempelt wird und für die sich so Perspektiven ändern. Lass sie inmitten des Ungewissen in dir gewiss sein. Wir bitten dich für alle, die das Vergehen ihres Lebens erfahren, dass sie ihre Zeit in deinen Händen geborgen wissen. Lass die Politiker Freiheit und Menschenwürde achten und dafür sorgen, dass das Recht allen gilt. Lass Gerechtigkeit einkehren in diese Welt und Frieden. Hilf uns an Gerechtigkeit, an der Erhaltung des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung mitzuwirken. Amen. Lassen Sie uns zum Ausgang von Lied 37 Möge die Straße die erste und vierte Strophe singen. 1 und 4.
Thank you.
Lassen Sie uns um Gottes Segen bitten. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Das Leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete, schöne neue Woche. Lade noch mal ganz herzlich zum Kirchenkaffee ein. Ich habe jetzt einen Taufgottesdienst auf der Neukirche, das heißt, ich kann leider. Weiter geht's, genau. Ja.